Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Parlando. Eine Geige ist aus Holz und sie klingt. Soweit so gut. Aber woher kommt das Holz? Wie muss es beschaffen sein? Hier in der Schweiz findet man das beste Holz für Instrumente in Graubünden, genauer in der Umgebung des Bündnerdorfes Bergün. Dort im großen Jugendstil-Kurhaus fand im Mai dieses Jahres ein Projekt statt. Holzhändler, Geigenbauer, Musiker und Interessierte kamen für einige Tage zusammen, um den Weg vom Holz zum Klang zu erforschen. Im Wald, im Holzlager, im Geigenbauatelier, in Meisterkursen und im Konzert. Impressionen aus dem Bergün und ein Gespräch mit dem Geigenbauer Hans Hofer, eine Sendung von Annelies Berger.
Für mich, dass ich hierher gekommen bin, hängt damit zusammen, dass mir in der Zone wohl ist. Und dann merkst du, die Leute, die hier sind, die haben ja etwas zu sagen. Zum Beispiel das Holz, das da oben steht. Und dass sie Leute, die verwurzelt sind, die hier eine Existenz machen wollen. Und nicht rein nur vom Tourismus, sondern einfach auch neue Ideen suchen. Und dort, was gutes Holz hat, kommt halt irgendwann schon die Frage, ja, Tonholz, kann man Instrument machen?
Hans Hofer, Geigenbauer aus Bern, er hat das Projekt in Bergün initiiert. 4 Geigenbauer bauen je ein Instrument aus dem gleichen Holz, und zwar ein Barockinstrument. Monate später sollen diese 4 Geigen im Graubünden, im Kurhaus Bergün, vorgestellt werden. Gleichzeitig beginnen die 4 Geigenbauer eine neue Violine zu bauen, inspiriert durch die Anregungen in Bergün, die Workshops und auch den Bündner Ort, wo die Fichten wachsen, die das Holz für diese Instrumente hier geben. Erste Station hier in Parlando, der Wald oberhalb von Bergün. Holzhändler Andrea Florinett zeigt einer Schar Interessierter die Bäume, die sich für den Geigenbau eignen.
Zum Bäume ansprechen, was uns interessiert, sind natürlich, ich sage, eine Art wie dieser Baum. Der hat man natürlich zu viele feine Äste, sogenannte Nägel. Wie es hier überall hat, der mit Nägeln drin. Also das sind nicht Eisennägel, sondern die feinen Äste, die rausschauen, überall, die schwarzen, dem sagen wir Nägel, oder? Es sollen Bäume sein, wenn wir dann mit unten durchlaufen sehen, Bäume, die möglichst astrein sind, wenigstens die ersten 4-5 Meter. Der Baum soll einen Durchmesser haben von mindestens 50 Durchmesser. Er soll rund sein, er soll keinen Drehwuchs haben für Instrumentenholz. Wir schleichen ein bisschen durch den Wald ab und der nächste Baum, wo mir wieder etwas einfällt, werde ich dann anhalten.
Die Fichte ist ideal für den Geigenbau.
Dort, wo die Saite drüber gespannt ist, bei jedem Instrument, ist die Fichte unten drin. Die Fichte durch das relativ geringe Eigengewicht, aber doch eine hohe Steife, ist das ideale Holz für das. In unseren Breitengraden. Aber es gibt natürlich in den USA gibt's noch Engelmann oder Sitka oder Zedra oder Adirondack. Es gibt noch alles Mögliche. Aber vielleicht traditionell für den Geigenbau sicher Fichte. Das ist das Holz, das hier das Ideale ist. Das Wertvollste ist. Obwohl, mit dem Wertvoll ist immer eine Frage. Man weiß nicht, ob es wertvoller ist, wenn es einmal über den Teich geflogen ist oder nicht. Aber ich sage, es ist das Beste und das Wertvollste. Wenn ein Baum für Gitarre, Geige gebraucht wird, hat er einen Jahringaufbau von 1 Millimeter, von einem guten Millimeter, 1,5, 2. Aber wenn Sie sich vorstellen, ein Baum mit 50 Durchmesser, der 1 Millimeter pro Jahr gewachsen ist, der ist 250-jährig. Wenn wir Holz für ein Cello suchen, dann muss er 60-70 Durchmesser haben, der Baum. Er hat etwa das gleiche Alter, aber einfach entsprechend breitere Jahring. Und darum kommt es von weiter unten. Wenn wir das gleiche für einen Bass machen, dann suchen wir einen Baum mit 90 Durchmesser. Der hat dann halt einen Jahrring von 4-5 mm. Weil mit 90 Durchmesser mit 1 mm pro Jahr wäre der Baum 450. Dann wäre er uns schon lange verfault. Also das Alter haben sie nirgends einmal erreicht mit 200, 250. Also es passiert wirklich gerne, dass man einen schönen Stamm herkommt und der halt schon rote Flecken drin hat. Also wegen dem nehmen wir ihn natürlich gleich. Das heisst nicht, dass man ihn wegen dem nicht nimmt, aber das ist ein klares Indiz, dass er das Alter erreicht hat.
Der Baum hat das Glück gehabt, dass er einfach ruhig, friedlich konnte wachsen.
Also was ist jetzt du als Geigenbauer, wenn du das anschaust? Was siehst du?
Ich sehe sofort, das ist der Splint. Das ist die Zone, wo der Baum das Wasser noch aktiv hochtransportiert hat. Hier ist es schon stillgelegt. Das ist schon gespeichert. Das ist die lebende Zone, der Splint. Und dann schaue ich natürlich sehr schnell, ja, Was habe ich für Jahrringe? Hier ist zum Beispiel das Zentrum voll in der Mitte des Kreises. Wenn ihr im Emmental laufen geht, dann ist vielleicht von 20, 30 Bäumen das Zentrum bei einem in der Mitte und bei den anderen ist es schön dezentral. Das Emmental ist wesentlich tiefer. Hier sind wir auf 1400, 1500 Meter oben. Da ist einfach die Wachstumsperiode viel kürzer und effizient. Ich habe probiert mit Holz aus dem Emmental, weil mein Ursprung im Emmental ist, aber es ist besser, mit dem anzuführen oder ein Schämmchen für die Kinder zu nageln, als eine Geige zu bauen.
Vom Holz zum Klang. Zweite Station hier in Palando, das Holzlager in Latsch, einem kleinen Ort oberhalb von Begün.
Latsch, ein kleines Nest mit 50 Einwohnern. Ich bin hier aufgewachsen, das ist mein Elternhaus. Ich durfte das übernehmen und durfte hier bleiben. Wir sind ein bisschen Schollen verbunden. Wir haben fast Heimweh, wenn wir den Kirchenturm nicht mehr sehen. Erstens sind wir hier auf 1600 Meter über dem Meer. Sehr ein trockenes Klima. Das Holz trocknet sehr gut, sehr ring, ohne grossen Strom, ohne grosse Energie brauchen. Es zeugt immer, es geht immer ein zeugiges Lüftchen. Wenn Kunden hierher kommen und die Atmosphäre oder die Aussicht geniessen können, wenn das Wetter uns auch noch hold ist, denn Preisverhandlungen sind relativ ring. Jetzt mehr auf meiner Seite als auf der Kundenseite. Ich glaube, wir gehen miteinander einmal rein. Klasse. Wir suchen immer Riftholz. Wenn man von Instrumentenholz redet, dann ist das in der Regel Rift. Also das heisst, wir reden hier von Fichten, von Bergfichten oder Rottanne auch genannt. Die ist zuständig für den Klang von allen Instrumenten, die eine Saite darüber gespannt haben. Sei das ein Piano, sei das eine Harfe, sei das eine Giga oder eine Gitarre, was auch immer. Immer dort, wo Saiten dabei sind und wo die Saite darüber gespannt ist, sind eigentlich Fichten unten drin. Das ist die Regel. Jetzt, wenn wir so einen Klotz hier aufspannen, auf so einer Waage hier, wenn wir die Möglichkeit haben, um gegenüber einem Blatt, das schneidet, den Winkel zu verschieben, und die Distanz zum Blatt, oder? Darum sind die Wege eigentlich extra für das konstruiert worden. Hier für eher kleinere Sachen und da hinten für grössere. Und so haben wir die Gelegenheit, um im Prinzip immer Riffbretter abschneiden. Wir schneiden zum Beispiel zweimal ein Gitarrenbrett ab. Gitarrenbretter sind 5 mm stark. Und wenn wir hier weitermachen würden, hätten wir nachher ja oft mal so halbliegende Jahrringe. Das funktioniert nicht. Also schneiden wir immer Gitarre und dann fahren wir um eine ganze Giga an, dann schneiden wir eine Giga raus und dann machen wir wieder mit Gitarre weiter. Und so kann man eigentlich das Holz möglichst gut ausnutzen. Und das ist enorm wichtig, dass man aus dem Rohstoff, den wir bis hierher bringen, auch möglichst optimal rausholen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sie sehen, da draussen hat es riesige Biegen und das ist eigentlich, die grosse Biege gibt uns eine warme Stube. Also das ist Brennholz. Die kleine Biege nebenan, das gibt Listenholz für Gitarren, das geht nach China. Aber man sieht, ein riesen Löwenanteil vom Ganzen ist ist Brennholz letztendlich, wo einfach rausfällt, wo man nicht kann brauchen. Darum probieren wir möglichst, also gut, wenn wir im Stand sind, das Holz auszunutzen. Wenn wir zum Beispiel Klötze haben, die ein bisschen knapp in der Dimension ist und man keine Gitarre mehr rausbringt, die mindestens 18 cm oder 18,5 sein muss, bringt man ja vielleicht noch eine Laute raus oder eine Busuki. Wäre ja auch schon etwas, oder? Oder man macht eine dreifache Gitarre. Also wir sind da sehr, sehr flexibel.
Andrea Florinet, Bündner Holzhändler in Latsch.
Vom Baum zum Klang, ein Geigenbauprojekt im Graubünden mit einer Exkursion im Wald, einem Besuch im Holzlager, mit Musikworkshops für Profis und Laien und mit einem Konzert zum Abschluss mit den neu gebauten Instrumenten aus Bergüner Fichtenholz, gebaut von einer Geigenbauerin und drei Geigenbauern. Dritte Station hier im Palando auf Deres 2. Kuhhaus Begün, ein großer Jugendstilbau, eingebettet in die Bündner Berglandschaft. Von überall her klingt's, im großen Saal und zwei weiteren Räumen finden Geigenkurse statt. Die Spannung steigt heute Samstag vor dem abendlichen Schlusskonzert mit den vier neu gebauten Violinen.
Machen wir das noch
ein wenig?
Im Seitenflügel des Kurhauses ist ein Geigenbauatelier eingerichtet. Es riecht hier nach Holz von Bergüner Fichten.
Und das sieht man, die Späne, die hier weggeschnitten werden. Und dann fährt das Holz unten dran. Das fährt so richtig an, von Teufel überkommen. Wenn ich es mit Schleifpapier mache, dann bewege ich einfach die Fasern hin und her, bewegen, bis sie abgeht. Und es gibt auch nicht eine definierte Wölbung. Und eine Wölbung, das muss etwas sein, wenn ich es anschaue, dass es mir das Auge hineinzieht. Das, was kommt, wenn du ehrlich spielst, das ist das, was zählt. Und das war zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Antrieb für mich, für das Projekt Bergün hier. Wir sind ja nicht starren und wir wollen auch nie starr werden. Ich will nie einsam mit dem Flugzeug um die Welt herumchatten. Ich möchte können leben, so wie ich. Wenn ich gerne Salz esse und den Geschmack auf der Zunge, tue ich auch gerne einen persönlichen Gegenklang hören.
Es kommen auch Männer, die noch nie eine Geige gehört haben und noch nie eine Geige in den Fingern hatten. Aber die tun seit mehreren Jahren beste Qualität an Tonholz verarbeiten und hören hin das erste Mal so eine Geige mit Holz, das sie in den Fingern hatten. Es ist für mich wie ein Kreis, der sich schließt. Als ich die Geige von Bernhard Richard zuerst mal gespielt habe, habe ich gemerkt, dass mir die sehr nach ist. Einfach auch meinem Temperament entspricht und ich eigentlich sehr schnell sehr wohl bin. Aber ich habe gemerkt, ich muss mit dieser Geige arbeiten und ich werde mit mir auch sehr arbeiten. Und ich habe sehr viel gelernt mit dieser Geige. Auch wie man kann Klänge entwickeln kann, dass sich der Klang vom Instrument selber weiterentwickeln kann und wie ich das angehen kann. Und ich habe mich selber auch entwickelt. Ich habe gelernt, auch anders zu spielen. Ich musste mich zuerst ein bisschen zurücknehmen mit meinen musikalischen Absichten und mit meinen Klangvorstellungen. Und habe nachher zuerst mal ein bisschen merken, was das Instrument in sich hat und habe nachher mit dem angefangen arbeiten. Und das war für mich eine Schlüsselerfahrung, wo ich denke, das werde ich immer bei neuen Instrumenten machen, dass ich nicht vom Instrument mal abfordere, was ich möchte, sondern dass ich mal das Instrument zu mir kommen und zu mir reden, was es hat. Und nachher ich versuche aus dem etwas zu machen. Und die Geige ist am Anfang fast ein bisschen oberflächlich gewesen. Ich habe aber gemerkt, dass sehr viel drinnen liegt. Und ich habe immer mehr in die Tiefe können gehen und sie ist immer farbiger geworden und auch kultivierter. Sie hat wie gereift. Das ist vielleicht ein Ausdruck, der dem näher kommt, von der Entwicklung von dieser Geige näher kommt.
Max Flückiger, Musiker. 4 Geigen, gebaut von Hans Hofer aus Bern, von Anna Will aus München, von Bernhard Richard, der sein Atelier in Lübeck hat, und von Frédéric Berthaud aus Sierre im Wallis.
Moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié parce que c'était l'occasion pour moi de en tant que luthier de pouvoir comparer mon travail avec ceux de mes collègues, de mes amis et surtout d'entendre qu'un instrument joué par un musicien ou par un autre change du tout au tout et ça c'était vraiment un beau cadeau.
Thank you.
Das Ensemble Spirituoso mit den vier neu gebauten Barockgeigen und mit Musik von Georg Philipp Telemann, seinem Concerto in G-Dur für vier Geigen. Vierte Station im heutigen Parlando. Ein paar Monate später, Studio Basel, Gespräch mit Hans Hofer, einem der vier Geigenbauer des Projektes in Bergün. Die vier Barockviolinen haben sich in den Monaten seit dem Konzert in Bergün weiterentwickelt, meint er. Und die neuen vier Instrumente, die nun nach diesen Erfahrungen mit dem gleichen Holz gebaut werden, profitieren sicher von diesem Wissen. Aber Der Grundklang seiner Geige, der ist sich treu geblieben. Hans Hofer beschreibt ihn so.
Blutrot, dunkelrot, etwas von einem dunklen Blau-Burgunderwein. Gerade heute ist das Instrument zurück in die Werkstatt gekommen, um den letzten Schliff daran zu machen, und dann geht's endgültig in die Hände der Musikerin zurück.
Also das Instrument am Konzert in Bergün, das war quasi noch ein unfertiges Teil, kann man das so sagen? Also es war noch nicht ganz perfekt, Sie haben es jetzt noch perfektioniert.
Ein Instrument ist nie fertig, aber es ist ein Prozess, der beginnt, sobald das Instrument gespielt wird. Kann sich ganz normal am Lack etwas verändern, aber es kann auch sein, dass der Steg eine Nachjustierung braucht oder der Stimmstock muss sowieso innerhalb der ersten Monate nachregliert oder neu gesetzt werden. Ein Instrument, das nach dem Neubau unter Spannung gesetzt wird, das beginnt zu leben, das richtet sich ein, das entspannt sich, das beginnt seine lange Reise.
Was hat Ihnen nicht gefallen an Ihrem Instrument, Hans Hofer?
Ich möchte doch noch ein bisschen Brillanz reinbringen.
Sie sagen jetzt, die Geige soll brillanter klingen, oder Sie haben das Ziel, dass jetzt die nächste Geige ein bisschen anders klingt als Ihre erste Geige mit diesem Bergüner Fichtenholz gemacht, ein bisschen brillanter. Wie gehen Sie das konkret an?
Ich werde ganz sicher die Wölbungen genau betrachten, ein bisschen flacher, ein bisschen weniger tief bei der Hohlkehle und die Stärken, die Ausarbeitungsdicken sicher überdenken.
Also das wird dann dicker oder dünner?
Tendenziell mehr Material.
Und mehr Material kann unter Umständen eben heißen, sie klingt dann brillanter.
Ich hoffe es, ja.
Sie haben ja alle vier, also eine Geigenbauerin und drei Geigenbauer, haben je eine Geige gebaut, je nach einem anderen Modell, einem anderen historischen Modell. Was sind das für Modelle?
Ein Modell, das hat die Anna Will ausgewählt, das ist Jakobus Steiner aus Absam.
Also aus dem Tirol, das ist ein österreichischer Geigenbauer, 17. Jahrhundert.
Bernhard Richard hat ein Macini-Modell ausgewählt. Frederic Berto hat sich an einen alten Italiener angelehnt und ich habe mich an ein Techler-Modell orientiert.
Können Sie diese Modelle jetzt auseinanderhalten, wenn Sie jetzt das Konzert gehört haben oder eben später jetzt, ein paar Monate später, wenn Sie wieder die vier Geigen gehört haben, können Sie da wirklich Unterschiede feststellen zwischen diesen verschiedenen Geigen?
Ja, wir hören ganz klar Unterschiede. Jede einzelne Person nimmt das auf ihre Art wahr. Ob es am Schluss das Modell ist oder die Wölbung oder die Dicke, das bleibt weiterhin zu erforschen. Ganz sicher gibt's markante Unterschiede. Es gibt ein solistisches Instrument und zwei Instrumente, die so in der Mittelstimme sich positionieren. Und das vierte ist eher ein bratschenartiges, dunkles, reichhaltiges Instrument.
Und welches ist jetzt Ihres?
Mein Instrument ist in der Mitte, zwischendurch für Höhenflüge fähig und auch ganz klar für weiche, dunkle Stellen gut geeignet.
Und jetzt haben Sie eben ein bisschen vor, Ihr zweites Instrument vielleicht ein bisschen auch solistischer zu gestalten.
Ja, damit ich auch ein bisschen Durchschlagskraft in solistischen, hohen Stellen kriege und mithalten kann, auch in der hintersten Kirchenreihe gehört werde.
Es gibt ja immer wieder spektakuläre Enthüllungen über neue Geigen. Einmal war es ein synthetisches Instrument, an dem ein Physiker jahrzehntelang gebastelt hatte und das dann im Blindversuch besser abgeschnitten hat als eine Stradivari. Dann wieder hat ein anderer entdeckt, dass eine Geige möglichst nahe an dem Bel Canto kommen sollte, also von ihrer Obertonzusammensetzung her, möglichst nahe der menschlichen Singstimme kommen soll. Und man hat das dann auch zusammen mit einem Physiker ausgerechnet und auf neue Geigen übertragen und auch hier in Blind Test ziemlich verrückter Ergebnisse erzielt. Und das Neueste, kürzlich auf SF in der Wissenschaftssendung Einstein, Holz, das man durch einen Pilz zersetzen ließ und das dann so eine Dichte aufwies, die wiederum auch ähnlich wie die eines Stradivari sein soll, also die Dichte des Holzes. Was halten Sie von solchen Experimenten, Hans Hofer, und wie reagieren Sie jetzt darauf? Ist da ein Druck auch für einen Geigenbauer?
Ich bin sehr froh, werden Experimente gemacht und Experimente brauchen eine Vorlaufzeit und brauchen auch eine Verdauungszeit. Und noch habe ich keinen Kontakt mit diesem pilzbehandelten Holz gehabt. Ich bin sehr gespannt, was meine Ohren hören, weil nur meine Ohren kenne ich und vielleicht noch Referenzohren von Musikern. Und erst dann kann ich das Ganze beurteilen.
Wenn Sie jetzt diese Dinge mitverfolgen in den Medien, dann eben die Frage, ist ein Geigenbauer heutzutage fast verpflichtet, irgend so was zu machen, nach außen zu treten? Also Sie haben ja jetzt dieses Begünerprojekt gemacht. Muss man das fast heutzutage, um überhaupt durchzukommen?
Das glaube ich nicht. Wichtig ist, dass jeder Geigenbauer bei sich ist und mit seinen Sinnen und seinen Wahrnehmungen versucht, persönliche Instrumente zu bauen. Im Moment teilen sich die Geigenbauer so in zwei Lager auf, mit allen Schattierungen dazwischen. Computerunterstützte Geigenbauerei oder Geigenbau mit persönlicher Wahrnehmung.
Also computerunterstützt heißt eben, dass man genau ausrechnet, wie hat eine Stradivari, welche Schwingen hat sie und so weiter. Das macht man dann per Computer, das meinen Sie damit?
Die Schwingungen kann man messen an verschiedenen Orten. Es gibt komplizierte Modelle, sehr aufwendig auch, oft mit einer Universität verbunden.
Forschungsprojekt.
Genau. Auf der anderen Seite, das ist die Gruppierung der Geigenbauer, die guten Rohstoff sammeln und in ihrer Werkstatt konzentriert, ohne große technische Unterstützung an Instrumenten bauen, mit ihren Wahrnehmungen, mit dem Spürsinn, mit dem Tastsinn, mit den Augen, dem, was vorhanden ist.
Also ein bisschen zwei Ideologien und Sie gehören eher zur zweiten Gruppe, nehme ich an.
Ganz klar.
Thank you.
Die Sonate in C-Dur von Georg Philipp Telemann für vier Geigen, gespielt auf vier neuen Barockgeigen, gebaut aus Bergüner Fichtenholz. Gespielt hat das Ensemble Il Spirituoso, das sich für das Projekt in Bergün und für die neuen Geigen ein eigenes Programm erarbeitet hat und auch weiterhin zusammenspielen wird. Zum Beispiel mit einem weiteren großen Konzert im Mai 2010, am Sonntag am 2. Mai in der Kirche in Münsingen. Bis dahin sind nämlich auch dann die vier weiteren neuen Geigen ganz fertig und wir hören dann 8 verschiedene Geigen, die wir vergleichen können. Und hier ist es noch einmal das Concerto Spirituoso mit einer Suite des Barockkomponisten Karl Rosier.
Thank you.
Die Suite in E-Moll von Gal Rosier für vier Violinen, gespielt vom Ensemble Spirituoso im Parlando von Annelies Berger. Mehr zum Projekt mit den neu gebauten Barockgeigen erfahren Sie im Internet unter bergün.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.